15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Ich begrüße heute wieder Mats bei mir. Du warst am Wochenende beim HSV und hast einen Sieg für deine Mannschaft gesehen. Aber viel wichtiger für die heutige Folge, du hast auch einen Platzverweis gesehen.
Das stimmt. Ich weiß noch nicht, inwieweit das wichtig wird heute. Aber wir haben, glaube ich, nachdem wir letzte Woche die spanische Woche hatten, haben wir wahrscheinlich diese Woche eine englische.
Premier League.
Ja, da starten wir direkt rein. Everton empfing am Wochenende den Aufsteiger Luton. Die spielten sich in der 24. Minute durch einen Treffer von Lockyer auch die Führung heraus. Erhöhten er 7 Minuten später, dann auch noch durch Morris auf 0:2. Everton hatte 62% Ballbesitz über das Spiel und war deutlich feldüberlegen. Kam durch Calvert-Lewin vor der Pause in der 41. Minute auch noch zum Ausgleich. Luton zeigte sich aber mit insgesamt 10 Interceptions relativ clever und am Ende steht der erste Premier League-Sieg für den Aufsteiger, die sich damit an Bournemouth vorbeischieben und die Abstiegsplätze zum ersten Mal verlassen können.
Genau, wir haben es ja thematisiert, die Aufsteiger in die Premier League sehr schwach gestartet, Luton jetzt endlich mit dem ersten Sieg. Ich finde, man gönnt ihnen das auch, wobei man sagen muss, dass das Spiel schon wirklich, wirklich dürftig war. Also auf beiden Seiten nicht viel bei rumgekommen. Everton über 3 Expected Goals, nur ein einziges Tor geschossen. 17 ihrer 20 Schüsse haben das Tor verfehlt, also wirklich überhaupt kein Zielwasser getrunken vor dieser Partie. Sehr eindimensional dazu noch gewesen, also immer wieder per Flanke eben Calvert-Lewin gesucht im Zentrum. 24 Mal per Flanke in die Box gekommen, nur ein einziges Mal per Dribbling. Ich finde, da sieht man auch ganz klar eben diese doch sehr einseitige Angriffsweise. Luton dagegen keine einzige Flanke, die bei ihnen angekommen ist, aus dem Spiel heraus. Offensiv auch überhaupt keine Durchsetzungsfähigkeit. Nur 2 Pässe pro Ballbesitzphase zeigen da auch, wie niedrig ihr Spieltempo war, wie ungenau sie auch im Vertikalpassspiel waren. Und ja, dass einfach kaum richtige Chancen dabei rumgekommen sind. Sehr effizient dafür natürlich gewesen, vor allem Morris eben vorne drin, der auch die meisten Kopfballduelle in der Premier League führt. Auf der linken Seite Alfie Doughty noch mit einem starken Spiel, 6 Torschussvorlagen da geliefert. Das war wirklich richtig gut. Und ja, im Endeffekt belohnt sich Luton für eine, ja, sagen wir mal, passive, aber doch effiziente Spielweise.
Und damit rücken wir in der Tabelle etwas weiter nach oben. Wir haben ein temporeiches Spiel gesehen zwischen den Spurs und Liverpool. Beide Teams haben ziemlich hohes Pressing gespielt. Die besseren Chancen hatte sich zunächst Liverpool herausgespielt, ehe es eine rote Karte für Jones gab nach einem Videobeweis in der 24. Minute. Der nächste Einsatz, das war umstritten. Bei einem Treffer von Luis Diaz, der eigentlich nicht im Abseits stand, griff der VAR nicht korrigierend ein. Es gab die Meldung Check Complete. Mittlerweile wissen wir, dass es ein Missverständnis in der Kommunikation zwischen dem Videoassistenten und dem Schiedsrichter war, da der Videoassistent dachte, der Schiedsrichter hätte auf dem Platz das Tor anerkannt. Auch spannend, diese Situation. Die Spurs gehen daraufhin 1:0 in Führung. Madison schickte Richarlison und der findet Son. Vor der Pause ist es Gakpo, der noch den Ausgleich besorgen kann für Liverpool. In der zweiten Halbzeit sind die Spurs dann aber zunehmend dominant. Diogo Jota sieht erst für ein taktisches Foul dann die gelbe Karte und dann fürs Beinstellen gelb-rot. Liverpool von da an nur noch zu 9. Und ja, an so einem rabenschwarzen Tag kommt dann alles zusammen und in der 90. plus 6 erzielt Joel Matip dann noch ein Eigentor und besiegelt damit den rabenschwarzen Tag für Liverpool, an dem so ziemlich alles schief lief, was schief laufen konnte, oder?
Ja, ein denkwürdiges Spiel für die Reds. Also Jürgen Klopp in seiner Karriere ja auch schon viel erlebt. Der ist komplett außer sich gewesen und ich finde zu Recht, also gerade diese Abseitsentscheidung, die ja wirklich viel diskutiert wird, ganz klar kein Abseits gewesen, hat man jetzt auch nochmal deutlicher in der Wiederholung dann gesehen, darf halt nicht passieren. Also darf es auch keine Misskommunikation geben. Gerade bei solchen spielentscheidenden Szenen, es wäre das 1:0 gewesen für Liverpool. Ja, auf der anderen Seite, die Spurs, die wirklich ja hervorragend in die Saison jetzt gestartet sind, haben in der Liga die meisten Schüsse, die meisten Boxaktionen, die meisten Schlüsselpässe, angekommenen Tiefenpässe und 1-gegen-1-Duelle und dazu noch den niedrigsten PPDA-Wert. Also ganz, ganz attraktive Spielweise von Tottenham kann man sich gerne mal geben, wenn man jetzt an den nächsten Spieltagen mal Premier League schauen wollen würde. Da kann man auf jeden Fall mal hinschauen. Und was ich da auch sehr bemerkenswert finde, im Team von Postecoglou, es gibt nicht diesen einen Spieler, von dem jetzt alles abhängt. Also ich habe eben die Datenpunkte genannt, wo die Spurs als Team zwar an der Spitze stehen, aber bei allen Punkten ist es nie ein Spieler der Spurs, der auf der Eins steht. Also es verteilt sich wirklich auf viele Spieler, die dort eben drauf einzahlen. Dadurch ist man überhaupt nicht ausrechenbar und dieser Abgang von Harry Kane, der ist momentan auch gut zu verschmerzen, zumindest solange Heung-min Son auch so gut trifft, James Maddison so diese Vorbereiterqualität auffängt. Also man hat es im Kollektiv wirklich geschafft, den Top-Torjäger gut zu ersetzen. Und ja, für mich auch der Sieg, trotz wirklich sehr kritischer Entscheidungen, nicht unverdient, weil die Spurs auch wirklich hier eine gute Saison spielen.
Ja, und das letzte Spiel aus der Premier League, was wir euch mitgebracht haben, ist Wolverhampton gegen Manchester City. Und die Wolves schlagen Manchester City überraschend mit 2:1. Ein Eigentor von Ruben Dias bringt die Wölfe auf die Siegerstraße. Das erfolgt der zwischenzeitliche Ausgleich durch Alvarez und der Siegtreffer durch Huang. Die Wolves mit gerade einmal 32% Ballbesitz und einem einzigen Torschuss in der gesamten Partie, der dann auch noch in einem Treffer mündet, zeigen eine aufopferungsvolle Leistung. 28 Klärungsaktionen und 10 Interceptions haben sie auf die Anzeigentafel gebracht. Mats, waren die Wolves zu clever oder Manchester City mit 24 Abschlüssen einfach auch zu ineffizient?
Ja, ineffizient und auch einfach inkonsequent. Also City im ganzen Spiel ohne eine einzige Großchance, das sieht man auch selten bei der Mannschaft von Pep Guardiola, mussten ja auch ohne Rodri, der gesperrt war, ohne Bernardo Silva und ohne Kevin De Bruyne auskommen und das fiel jetzt doch sehr stark ins Gewicht. Also dieses Kreativzentrum, im Zentrum, wenn man so möchte, im Herzen von Manchester City, das hat komplett gefehlt. Jeremy Doku auf dem linken Flügel sehr stark gewesen, 6 von 7 Dribblings gewonnen, einmal mehr seine große Stärke, wie auch schon in der League, wie auch schon bei Startrennen, jetzt einer der besten Dribbler in der ganzen Premier League mit seiner Wucht und Schnelligkeit, ganz, ganz stark gewesen. Generell ein Spiel, das sehr flach war, also Wolves auch mit wenig langen Bällen operiert, haben auch versucht, flach von hinten rauszukommen. Insgesamt wenige Schüsse abgegeben, du hast es schon gesagt, und es hat am Ende gereicht. Also Wolves sehr effizient, City vorne ein bisschen zahnlos gewesen. Als nächstes jetzt ja in der Champions League in Leipzig unterwegs, wird, glaube ich, auch eine spannende Partie und nicht unbedingt einfacher für die Sky Blues.
Liga Portugal.
Da haben wir das Traditionsduell zwischen Benfica und Porto gesehen. Porto musste da recht früh mit einem Mann weniger klarkommen, als es in der 18. Minute die rote Karte für Cardoso wegen einer Notbremse gab. David Neres wäre da wohl durch gewesen. Den Treffer des Tages erzielt dann Di Maria nach der Vorlage von Neres. Der Schuss von Di Maria wird vom Ex-Leverkusener Wendell noch leicht abgefälscht und ist somit unhaltbar. Benfica ist auch aufgrund des langen Überzeitspiels deutlich überlegen und spielte über diese Partie 220 Pässe mehr als Porto.
Ja, genau. Also Porto nach dieser roten Karte kaum noch stattgefunden, eigentlich nur verteidigt. Das haben sie auch relativ gut gemacht. Also sehr zweikampfstark unterwegs gewesen, am Boden wie auch in der Luft, durchsetzungsfähig. Benfica dafür mit ganz hoher Kontrolle und auch einfach einer höheren Qualität. Wenn man sich da die beiden Startmannschaften anschaut, sieht man schon wirklich einen kleineren Klassenunterschied, kann man nicht anders sagen. Dafür hat Porto noch viel rausgeholt, 15% ihrer Pässe lang gespielt. Finale Idee, leider schon häufiger mal gefehlt, wie auch in der gesamten Saison eigentlich schon. Porto da so ein bisschen mit dem fehlenden Zug zum Tor leider dabei. Ja, und Benfica vor allem mit den Flanken sehr, sehr stark unterwegs. 14 angekommene Flanken in der ganzen Partie. Neres und André Di Maria dort, die Triebherde, die dafür zuständig waren, immer wieder den Ball in die Box auch reinzubringen. Gut gelungen, insgesamt nur 1:0. Wie gesagt, Benfica da auch nicht ins Risiko gegangen, haben es dann solide zu Ende gespielt, ohne zu glänzen. Also ein Spitzenspiel, das doch technisch zwar das gehalten hat, was es auch was auch versprochen wurde, aber es war kein Spektakel, wie man sich das vielleicht erhofft hatte.
La Liga.
Real Sociedad besiegt Bilbao mit 3:0. Die Treffer erzielen der Verteidiger Lenormand, Kubo und Oyarzabal. Bemerkenswert, von 18 Schüssen, die Bilbao abgegeben hat, kamen nur 3 aufs Tor. Real Sociedad hingegen war besonders effizient. 5 Torschüsse haben sie abgegeben und daraus 3 Tore erzielt. Ansonsten war es laut den Statistiken aber ein recht ausgeglichenes Spiel, oder Mats?
Genau, relativ ausgeglichen, aber Real Sociedad, die haben momentan einen richtigen Lauf. Also es ist für mich so das Leverkusen von Spanien, wirklich ein super zusammengestellter Kader. Wir hatten es in der letzten Woche ja schon, diese Kadertiefe angesprochen im Team von Real Sociedad. Jetzt wurde ja auch wieder ein bisschen durchrotiert. Es hat kaum einen Unterschied gemacht, trotzdem wirklich wieder eine ansehnliche Spielweise, immer wieder kreative Momente durch Takefusa Kubo, der da vorne wirbelt, den wir jetzt auch noch nicht angesprochen hatten, auch bisher mit einer ganz starken Saison 2023-24. Also Real Sociedad momentan, haben sie einfach einen Lauf, Bilbao, da so ein bisschen auch an der eigenen Kaltschnäuzigkeit gescheitert, die einfach gefehlt hat, und Real Sociedad auch zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt. Also die muss man richtig auf dem Schirm haben und ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster. Nächste Saison Champions League, Real Sociedad ist dabei.
Serie A.
Da haben wir die Partie zwischen Milan und Lazio mitgebracht und die war gerade in der ersten Halbzeit durch Leidenschaft und Kampf geprägt. Pulisic trifft nach der Vorarbeit von Leao in der 60. Minute zur Führung für Milan. Lazio antwortet nicht auf den Rückstand und Milan drängt dann immer weiter aufs 2:0. Okafor erzielt dieses dann auch in der 88. Spielminute. Im Anschluss traf Pedro noch mit einem sehenswerten Schlenzer in Milans Kasten, aber das Tor hat zu Recht wegen Abseits nicht gezählt. Ja, Milan in der Partie, auch was die Torschüsse angeht, mit 7:4 überlegen und damit ein verdienter Sieg.
Ja, bisher eine etwas seltsame Saison in der Serie A. Inter Mailand marschiert da vorweg, ganz starke Auftritte. AC jetzt schon eigentlich ja direkt dahinter, nur dieses Derby einfach verloren, doch ja relativ deutlich, ohne jetzt aber groß zu glänzen. Also auch jetzt wieder Maignan, der Keeper, mit einem starken Spiel, Tomori in der Abwehr gut performt und natürlich Rafael Leao, der absolut essentiell ist. Ansonsten zentral Mittelfeld weiterhin bisschen wackelig, auch Spieler unterwegs auf Positionen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Yassin Adli, der jetzt so den defensiven Part übernommen hat, von den drei zentralen Mittelfeldspielern ist eigentlich Zehner, versuchen sie jetzt gerade so ein bisschen umzufunktionieren. Also es wirkt für mich nicht ganz ausgereift. Da muss man auch so die Frage nach der Qualität stellen. Ich bin auch sehr gespannt auf das Duell in der Champions League gegen den BVB, die jetzt ja beide nicht vollends überzeugt haben in ihrer Liga, aber trotzdem beide ja gut dastehen, kann man nicht anders sagen. Ja, und Lazio Rom, letzte Saison ja auch mit einer starken Runde unterwegs gewesen unter Maurizio Sarri, viel zu vielen torunkritischen Zonen unterwegs, also gerade so diese Zone direkt vor dem Strafraum, Zone 14 ja auch genannt, da waren sie im Prinzip überhaupt nicht präsent jetzt in dem Spiel, total verwaist gewesen, immer wieder drumherum gespielt, in Zonen gespielt, wo es nicht wirklich drauf ankommt, haben jetzt in Neapel gewonnen, ansonsten aber einen Fehlstart hingelegt, 7 Punkte nur aus 7 Spielen bedeuten Platz 15, also die Laziali müssen sich was einfallen lassen, um jetzt wieder ein bisschen kerniger daherzukommen, weil es ist momentan einfach zu viel Geschiebe, zu wenig Zwingendes von den Gästen.
Ligue 1.
Gennaro Gattuso gab an diesem Wochenende sein Debüt als Trainer von Marseille und musste direkt bei einem Team der Stunde in der Ligue 1 antreten. Gegen Monaco ging Marseille bereits in der ersten Spielminute in Führung und die Fans bekamen einige weitere Tore zu sehen. Bereits nach 23 Minuten stand es da 2:2. In der 52. Minute trifft Youngster Akliouche sehenswert zum 3:2 für Monaco und mit 2 Treffern und einer Vorlage ist er definitiv mein Spieler des Spiels beim neuen Tabellenführer der Ligue 1. Deiner auch, Mats?
Ja, alleine schon aufgrund deiner fantastischen Aussprache von Akliouche muss man ihn auf dem Zettel haben. Das nächste, ja, Eigengewächs von Monaco, also auch wieder ein Club, der immer wieder auch Talente aus der eigenen Jugend wirklich fördert, hochbringt. Monaco B, da definitiv auch für den einen oder anderen Scout meine Reise wert. Ja, 4 Tore in der ersten Hälfte, eigentlich aber ein Spiel, das auch genauso gut hätte 1:1 ausgehen können. So war es nämlich nach Expected Goals. Also eigentlich schon recht ausgeglichen. Beide Seiten jetzt auch nicht mit den absoluten Top-Chancen, haben einfach eine sehr, sehr effiziente Nutzung an den Tag gelegt. Für OM natürlich ein bisschen bitter, da jetzt auch wieder keinen Punkt mitzunehmen, obwohl man eigentlich jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Monaco dafür momentan und auch in der Liga wirklich, wirklich stark unterwegs, gerade auch mit ihren Steckpässen, wovon sie unglaublich viele spielen, da mit Abstand Platz 1 in der Liga immer wieder unterwegs. Und einen Spieler muss ich hervorheben, der jetzt auch in dem Spiel gar nicht gespielt hat, weil er verletzt war, aber Caio Henrique möchte ich hier einfach mal erwähnt haben. Für mich ein überragender Linksverteidiger, total unterschätzt, in der letzten Saison schon brutale Performances, auch in der aktuellen Saison wieder gut unterwegs gewesen. Er ist schon wirklich eine der Triebfedern, auch wenn er jetzt nicht mitwirken konnte. Und man sieht einfach Monacos Team schon recht gut zusammengestellt, wie ich finde, in der aktuellen Saison. Bisschen variabler als noch in der Vorsaison. Es kommt nicht nur auf einige wenige Spieler an, sondern man hat einfach verschiedene Stärken, versucht immer wieder eben diese Schnittstellen anzuvisieren. Balogun natürlich auch ein Stürmer, der damit viel anfangen kann, Ben Yedder ebenfalls. Insofern, das System passt zu den Spielern. Adi Hütter im Moment sehr erfolgreich mit Monaco.
Team der Woche.
Hier sorgen Munetzi und Abdelhamid für die beiden Treffer gegen Lyon. Unser Team der Woche ist Stade Reims und die klettern damit auf Rang 3 in der Tabelle. Es läuft schon wieder richtig gut für die Jungs von Will Still.
Ganz genau. In der Vorsaison haben wir sie ja öfters hier auch mal thematisiert, hatten ja einen beispiellosen Lauf mit ganz vielen Spielen in Folge ungeschlagen. Dann so zum Saisonende ging so ein bisschen die Luft aus. Da haben sie ja doch ein paar Partien dann verloren, sind auch aus den oberen Rängen noch mal ein bisschen rausgerutscht. Aber jetzt geht es auch wieder richtig gut los. Auch ein Team, das wahnsinnig von diesem Mannschaftsgeist einfach lebt. Teamplay, jeder übernimmt Verantwortung. Hat man auch in der Partie jetzt wieder gesehen, du hast nicht diesen einen Spieler, auf den es komplett ankommt, sondern es verteilt sich. Vor allem die Dynamik von Junya Ito hier wieder hervorzuheben, der auch wieder mal mit den Unterschied ausgemacht hat, einfach wahnsinnig schnell ist im Umschalten, vor allem nach Ballgewinn, aber auch im Nachsetzen nach Ballverlust. Das machen sie unglaublich gut. Top zusammengestellte Mannschaft, eingespielt. Und das sieht man auch in den Partien, lassen wenig anbrennen in der bisherigen Saison, gut unterwegs. Und ich glaube, da geht auch einiges. Also Stade Reims könnte tatsächlich so die Überraschung werden in der Ligue 1 in dieser aktuellen Saison.
Ja, und wir haben diese Woche auch wieder zwei Verlierer der Woche dabei. Und einer ist eben Lyon. Nach der Niederlage gegen unser Team der Woche sind sie nun Tabellenletzter, haben zudem die schlechteste Tordifferenz der Ligue 1 mit minus 10 und erst drei eigenen Treffern in sieben Spielen.
Ja, es ist desaströs. Also Olympique Lyon wirklich am Boden. Anders kann man es nicht betiteln. Wir haben die Transferpolitik oder ich glaube Quirin oder ich, einer von uns beiden hat sie im Podcast hier auch schon mal thematisiert und dann kein allzu gutes Haar dran gelassen. Auch hier wurde viel Qualität abgegeben, Spieler dazugeholt, die nicht wirklich reinpassen. Ja, auch einfach viel zu wenig gemacht für den Kader, um ihn wirklich auch ja besser aufzustellen. Dazu noch Barcola kurz vor Transferende noch verloren. Das tat auch richtig weh. Der hat schon noch mit den Unterschied ausgemacht. In der letzten Saison kam er so ein bisschen aus dem Nichts. Also OL auch nach Expected Points wirklich sehr, sehr dürftig unterwegs in der aktuellen Saison. Und man muss das schon das Schlimmste befürchten, wenn im Winter nicht nachgesteuert wird, weil ich glaube, dass die aktuelle Mannschaft so keine Bäume ausreißen wird. Also aus der unteren Zone wird man sich vermutlich schon noch rausretten. Das hat man aber beim FC Sevilla in der letzten Saison auch gesehen, dass es doch auch lange dauern kann. Aber viel mehr als ja, Platz 8, Platz 9 traue ich Olympique Lyon überhaupt nicht zu. Dazu ist der Kader zu schwach und andere Mannschaften in Frankreich sind längst vorbeigezogen mit einem viel smarteren Kadermanagement. Also hier Handlungsbedarf dringend nötig. Ansonsten sprechen wir noch öfter über OL.
Das glaube ich auch. Und unser zweiter Verlierer der Woche kommt aus Schottland. Das sind die Rangers aus Glasgow, denn die unterliegen Aberdeen am Wochenende mit 1:3 und haben nach sieben Spielen schon 7 Punkte Rückstand auf Celtic und damit den ärgsten Rivalen. Die beiden machen die Meisterschaft ja in der Regel unter sich aus und da sind 7 Punkte jetzt schon, ja, ein großes Polster für Celtic, oder?
Genau, und das hatte auch Folgen. Michael Beale ist nicht mehr Trainer von den Glasgow Rangers, also so ähnlich wie es in der letzten Woche schon war, als wir den FC Basel hier thematisiert haben als Verlierer. Danach die Trainerentlassung von Timo Schulz und seinem deutschen Trainerteam. Jetzt ist es hier die Rangers, die, wo der Trainer jetzt schon am Montag dran glauben musste. Und ich finde hier eine Statistik sehr bemerkenswert. Und zwar haben die Rangers seit dem 4.3.2020 insgesamt nur dreimal zu Hause verloren. Zweimal davon in der aktuellen Saison und zweimal davon gegen Celtic. Also gegen Aberdeen ist jetzt das erste Mal seit, ja, 3,5 Jahren, dass Rangers gegen ein Team verliert, das nicht Celtic heißt, zu Hause im Ibrox. Also wahnsinnig seltene Angelegenheit und wohl Grund genug, den Trainer jetzt zu entlassen. Ob das gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Wenn man sich die Daten anschaut, sieht eigentlich vieles recht gut aus bei den Rangers. Man geht wahnsinnig früh drauf. Vielleicht zu früh, kann man vielleicht auch so rumsehen. Aber die Chancen werden kreiert. Nach Expected Points liegt man nur 0,3 Punkte hinter Celtic. Also war jetzt von der tatsächlichen Spielleistung her nicht viel schlechter. Aber gerade dieser Spielverlauf ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Man gerät zu häufig auch in Rückstand momentan, schafft es nicht, das Spiel von vornherein zu dominieren. Und ja, das hat jetzt eben in dieser Trainerentlassung gemündet, auch bei den Rangers viel Qualitätsverlust auf dem Transfermarkt, nicht so gut nachgebessert, wie es in den Vorjahren noch gewesen ist. Und ja, Celtic jetzt schon deutlich entfernt. Es wird schwer, da Richtung Meisterschaft noch viel auszurichten, wenn alles normal läuft in Schottland.
Spieler der Woche.
Der hat maßgeblich zum 6:1-Erfolg seines Teams gegen Brighton beigetragen. Wir haben Ollie Watkins ausgewählt, denn der hat drei Treffer erzielt und einen weiteren vorbereitet beim Sieg von Aston Villa.
Genau, Ollie Watkins, du hast es schon gesagt, drei Treffer, dazu auch 6 seiner 8 Dribblings gewonnen. Also so ein ganz typischer mobiler Targetman, wie er momentan sehr gefragt ist am Markt. Also ich bin mal gespannt, für mich so das Top-Ziel im Winter neben Serhou Guirassy, wo glaube ich viele Vereine nochmal ihr Interesse hinterlegen werden. Vielleicht ja auch der FC Chelsea, der ja weiterhin nach einem guten Stürmer fahnden sollte und es auch müsste. Da kann ich mir gut vorstellen, dass auch Watkins da ein großes Thema werden wird. Ja, Watkins wahnsinnig stark in Form, aber auch noch zwei andere Spieler will ich hier kurz erwähnen. Spieler der Woche ist ja das Thema Lautaro Martinez, der nach seiner Einwechslung in Salernitana viermal getroffen hat für Inter Mailand. Auch eine überragende Leistung. Klarer Knipser, jede Chance genutzt, übernimmt auch immer mehr Verantwortung, nachdem er eigentlich geschont werden sollte für die Champions League. Und Mory Diaf, der Keeper von Clermont Foot, hat tatsächlich die Null gehalten gegen Paris Saint-Germain, einige Chancen vereitelt, dort auch fast zwei Prevented Goals dann aufgeweist in der Partie. Wirklich ja, gute Paraden dabei, vieles, wo er auch einfach ein gutes Stellungsspiel mitgebracht hat. Also der Torwart von Clermont auch definitiv einer der Gewinner der Woche.
So, Mats, am Anfang der Folge warst du noch etwas fragend mit dem Platzverweis. Ich kann dir sagen, wir hatten jetzt insgesamt mit deinem in dem Spiel von Hamburg gegen Düsseldorf 4 Stück dabei heute sogar. Genau, dann für die Hörer unter der Woche rollt der Ball wieder in den internationalen Wettbewerben. Unter anderem haben wir Napoli gegen Real oder Dortmund gegen Milan, was ihr euch anschauen könnt. Und damit wünschen wir euch einen schönen Feiertag morgen und eine gute Woche.